Ihr Lieben, ich würde gern etwas mit euch machen. Könntet ihr mal unserem Herrn und Heiland Jesus Christus so einen richtigen Beifall geben heute Morgen und ihm sagen, schön, dass du da bist?
Ja.
Halleluja. Herr, wir preisen dich, dass du da bist, dass du jeden Einzelnen kennst, Herr. Dass du weißt, was jedes einzelne Herz braucht. Herr, wir sind hier, weil wir von dir Worte ewigen Lebens haben wollen, Herr. Ströme lebendigen Wassers brauchen, Herr. Mit dir wollen wir durch die Welt gehen, Herr. Und am Ende werden wir mit dir vereinigt sein. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Nimm dein Wort heute, Herr, und begegne du uns. Gib du mir ein demütiges Herz, Herr. Dass ich weiß, das Wort und der Segen kommt von dir. Aber gib mir einen wachen Geist, dass ich spüre, was du gesagt haben willst, Herr. Und ich danke dir, dass du es tust im Namen Jesu. Amen. Ich habe heute ein Thema, brannte nicht unser Herz. Ist es da? Ja. Übrigens für die, die es noch nicht wissen, die Taube rechts, das ist für mich immer der Wunsch, Herr, der Heilige Geist soll mein Leben erfüllen, weil wir brauchen die Kraft Gottes. Wir wollen wie ein Segen in der Welt sein. Wenn der Heilige Geist nicht unser Leben selbst in ein Feuer verwandelt, in ein Feuer des lebendigen Gottes, ihr Lieben, da ist keiner zu jung und keiner zu alt. Was das Alter betrifft, bin ich ja im Moment so ein kleiner Beweis dafür. Aber der Heilige Geist kennt keinen Altersunterschied. Weißt du, was mich freut? Er kennt dein Herz und mein Herz. Was mich tröstet, das möchte ich einfach mal so sagen, was mich wirklich tröstet, das ist, obwohl er mein Herz kennt, auch mit den menschlichen Überlegungen, wo ich manchmal vielleicht so denken könnte zu irgendjemandem oder wie auch immer, liebt er mich. Er weiß, wozu mein Herz fähig ist, aber er liebt mich und füllt mich mit seiner Kraft. Weißt du, das ist Trost für mich. Ich als frommer Anton bin eine Katastrophe, aber der Herr in mir, ich bete darum, dass er wirklich ein Segen wird, weil ohne ihn können wir nichts tun. Ich möchte heute einen kleinen Ausflug über die, wie soll ich sagen, geistliche Geschichte der wiedergeborenen Christen geben. Also nicht geschichtlich über die Römer und was weiß ich was, sondern einfach so persönliche Entwicklung. Ich habe manchmal den Gefühl, oder das Gefühl, wir vergessen manche Dinge. Wir denken, wir bekehren uns und dann ist alles okay und alles funktioniert und alles geht. Und beim ersten Gewitter oder Erdbeben, da kommen wir durcheinander und sagen, Herr, was ist denn jetzt los? Und ich denke, die Urchristen haben uns vorgelebt, was für Entwicklung sie gemacht haben. Für mich ist es wichtig, dass wir manchmal sehen, wir machen ähnliche Entwicklungen mit. Nicht genau dieselben wie Sie, weil die haben ein paar Jahrhunderte vor uns gelebt. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir uns damit befassen, weil manche Dinge werden gesagt in der Gemeinde, die wir entweder verstehen oder nicht verstehen oder nicht verstehen wollen oder einfach da geht's rein und da geht's raus. Und da ist es wichtig, dass wir uns am Wort Gottes ausrichten und uns mal überlegen. Als Jesus auf der Erde war, hat er Gutes getan, geheilt, die Schriftgelehrten und Pharisäer in ihre Schranken gewiesen und die Jünger, die ihm nachfolgten, haben sogar von ihm Aufträge gekriegt, Dämonen auszutreiben, Kranke zu heilen und vom Reich Gottes, das gekommen ist, zu predigen. Und sie waren hell begeistert. Sie dachten, okay, der Messias ist da. Wir kriegen jetzt das mindestens 1000-jährige Reich. Wenn ich das ewige Reich Gottes hier, die Römer kriegen die Hucke voll endlich und werden aus dem Land getrieben. Aber Gott hatte Gedanken der Ewigkeit. Gedanken, die nicht nur für den Moment galten, so wie es auch heute ist. Sondern er sieht die Ewigkeit für dich und für mich. Und wir sind alle ein Weg in seiner Vorstellung. Sage nicht, du bist nicht unwichtig. Jesus ist für keinen unwichtigen Menschen gestorben. Jesus ist für jeden Einzelnen gestorben und du bist sehr, sehr wichtig. Und zwar so wichtig, dass Jesus sein Leben für dich gegeben hat. Also sag nicht, dass du unwichtig bist. Auch wenn du versagt hast, mach dich darauf gefasst, dass Jesus dir in Liebe aus dem Versagen heraushilft. Weißt du, Jesus ist nicht gekommen zu richten, sondern zu retten und uns aufzurichten. In Matthäus 10, Vers 17 bis 19 steht: Und als Jesus nach Jerusalem hinaufging, nahm er die 12 Jünger allein zu sich und sprach auf dem Weg zu ihnen: Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überliefert werden, und sie werden ihn zum Tode verurteilen. Und sie werden ihn den Nationen überliefern, um ihn zu verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen, und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Ich möchte jetzt nicht alle einzelne wichtige Stellen erwähnen, wo sie ihm widersprochen haben, das geschehe dir ja nicht. Jesus hat das zu seinen Jüngern gesagt. Aber was ist bei den Jüngern wirklich angekommen? Das passte nicht in die Vorstellung, die sie hatten. Kreuzigung, das geht gar nicht. Schau mal, was er macht. Vollmächtig, Autorität des lebendigen Gottes. Wie soll der gekreuzigt werden? Warum? Sie haben den Ewigkeitsgedanken Gottes, den er schon im Alten Testament erwähnt hat, nicht verstanden. Sie sahen bloß das Jetzt und Hier und dachten, das ist das. Sie haben sich sogar gestritten, wer was im Reich Gottes dann sein wird. Aber sie haben nicht verstanden, dass Jesus gesagt hat, dass er getötet wird. Und dann, als es dann soweit war, dann sind sie ein bisschen durcheinander gekommen. Ich habe hier noch geschrieben, was erwarten wir von Jesus? Dass er alles tut, was wir wollen, oder dass es uns nur noch gut geht? Vielleicht auch, dass er unsere Probleme einfach zur Seite räumt und wir dann weiterleben können, wie wir wollen? Hast du dir schon mal überlegt, was erwartest du von Jesus für dich? Hast du dein Leben nach dem Wort Gottes ausgerichtet? Denn das Wort Gottes ist dazu gegeben, dass wir unser Leben auch danach ausrichten. Die Jünger damals, bei denen passte das überhaupt nicht hinein ins Konzept, dass Jesus gekreuzigt wird. Bei uns wäre es gut, dass wir mit unserer Vorstellung Gott nicht begrenzen. Und wenn wir ihn irgendwo begrenzen, Gott zeigt es uns, wenn wir offen dafür sind. Und da, wo wir verkehrt handeln, vergibt Gott uns. Aber es ist wichtig, dass wir ihm sagen: Herr, mach du mit meinem Leben, was du willst. Und es ist nicht immer so, dass Jesus dein Leben umkrempelt in dem Moment, wo du sagst: Jesus, mach mit meinem Leben, was du willst, und dann von dir verlangt, dass du etwas völlig anderes machst, wie du denkst. Sondern du wirst feststellen, Gott hat in dein Herz schon was hineingelegt, sogar als du noch kein wiedergeborener Christ warst. Und wenn du wiedergeborener Christ wirst, dein Leben Jesus übergeben hast und erlebt hast, dass dir die Sünden vergeben werden, dann wirst du merken, wie Gott dich in diese Richtung führt. Ich habe mal bei mir in den Unterlagen, habe ich mal eine, wie sagt man, so ein Formular gefunden, das habe ich im Hauskreis ausfüllen lassen, wo man alle 5 Jahre eingetragen hat, welches Hobby man hat und was man am liebsten getan hat. Bis heute, ich weiß nicht, wie viele wir waren, 8 oder 10 Leute, bis auf eine Person haben wir festgestellt, dass alles das, wo die Leute Hobby und so gehabt haben, dass Gott das alles geführt hatte, dass sie das jetzt machen. Jemand sprach gern mit Menschen, schon in der Schule. Wir stellten fest im Hauskreis, die Person hat einen Hauskreis zu Hause gegründet, weil sie gerne mit Menschen spricht. Weißt du, es ist nicht so, dass Gott dich umkrempelt. Das, was er umkrempelt, ist das fleischliche Herz. Das verwandelt er in seinen Willen. Aber dazu wartet er auch darauf, dass wir sagen, ja, Herr, mach du mit meinem Leben, was du willst. Und dann der zweite Punkt ist, und der ist sehr wichtig, dass wir dem Herrn gehorsam gegenüber sind. Und dann steht in Markus 14, 46 bis 52, sie aber legten ihre Hände an ihn und ergriffen ihn. Einer der Dabeistehenden aber zog das Schwert, schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das Ohr ab. Und Jesus begann und sprach zu ihnen, seid ihr ausgezogen, wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöcken mich zu fangen? Täglich war ich bei euch, lehrte im Tempel und ihr habt mich nicht ergriffen, aber damit die Schriften erfüllt werden. Und es verließen ihn alle und flohen. Und ein junger Mann, der ein Leinenhemd um den bloßen Leib geworfen hatte, folgte ihm und sie ergreifen ihn. Er aber ließ das Leinenhemd fahren und floh nackt. Was für eine Panik muss das sein, wenn man nackt flieht. Jesus wurde verhaftet und zum Tode verurteilt. Ihr Lieben, und jetzt müssen wir uns das mal wirklich vorstellen. Was hat sich in den Herzen der Jünger Jesu aufgebaut? Ich sag mal so, ein Gedankenschloss. Wie auch immer, ob 1000-jährige Reiche, Römer werden rausgeschmissen oder wie auch immer. Jetzt wird Jesus verhaftet. Und Jesus sagte, mein Vater und ich, wir sind eins. Dass sie immer zusammen sind. Und jetzt erleben sie, dass Jesus am Kreuz ist. Also scheinbar von Gott verlassen, obwohl er immer mit Gott zusammen ist. Und dann hören sie ihn ausrufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was muss das bei den Jüngern hervorgerufen haben? Derjenige, der von Gott geredet hat, ist jetzt von Gott verlassen. Der, dem wir vertraut haben, der Sohn Gottes sein soll, ist jetzt von Gott verlassen. Das passt ja gar nicht zusammen. Wie schlimm muss es in den Jüngern ausgesehen haben? Ich will dir mal noch etwas sagen. Manchmal bauen wir uns Gedankenschlösser auf und folgen denen im Glauben. Und dann sind wir völlig verwundert und zerschlagen und am Boden geworfen, wenn plötzlich alles zusammenbricht, was wir uns so, ich sag jetzt mal, in christlicher Sichtweise zusammengereimt haben. Und dann wundern wir, was ist denn hier los? Die Jünger hatten das noch nicht verstanden. Für uns ist es wichtig, dass wir auch das Wort Gottes lesen, um mehr und mehr von Gott zu verstehen. Und selbst das, was vorne gepredigt wird, überprüfen, ob es im Worte Gottes auch so ist. Dass wir uns persönlich ausrichten nach dem Wort Gottes. Und dazu, das möchte ich einfach mal sagen, gibt es auch in der Gemeinde die Gemeinschaft, dass wir zusammenkommen, auch die Hauskreise, um uns gegenseitig anzuspornen. Da, wo jemand schwach ist, dass wir miteinander beten. Dass man die Ältesten ruft, wenn man krank ist. Und so weiter. Das hat alles eine Ordnung, nur nebenbei bemerkt, für alle die, die sagen, ich brauche keine feste Gemeinde. Schon dort haben sich die Jünger getroffen, selbst als Jesus Christus gekreuzigt war. Sind sie trotzdem ein Haufen geblieben. Auch als Petrus wieder fischen ging. Ich bin Angler, deswegen passiert mir das ab und zu mal. Haben sie sich trotzdem getroffen, weil die Gemeinschaft untereinander, die schließt uns mehr und mehr zusammen, die gibt uns Kraft und wir können gegenseitig uns helfen, ihr Lieben. Das ist so, wie wenn du ein Kohlenfeuer hast, wenn du eine Kohle rausnimmst und zur Seite legst, da kann das Feuer noch so gebrannt haben, die einzelne Kohle wird kälter und kälter, aber im Feuer, da brennt's. Ihr Lieben, brannte nicht unser Herz, brennt nicht unser Herz manchmal, wenn wir spüren, jetzt ist der Geist Gottes da. Wow, Herr, mehr von dir, ich möchte dir begegnen. Weißt du, danach sehne ich mich, dass wir als ganze Gemeinde vor dem Thron Gottes stehen und Gott seine Ströme lebendigen Wassers ausschüttet. Du, ich bin jetzt, ich weiß jetzt nicht, bald 50 Jahre gläubig, aber ich brauche immer noch Ströme lebendigen Wassers. Ich brauche sie jeden Tag. Der Günther hat im Gebet vorhin gesagt, wir sollen nicht nur abends Gott loben und zu ihm gehen, sondern auch morgens. Es ist wichtig, dass wir auch den ganzen Tag mit Jesus gehen. Ich brauche das. Und ich muss gestehen, ich bin froh, dass ich Rentner bin. Weißt du warum? Dann kann ich mir morgens mehr Zeit nehmen für meinen Herrn. Das ist wichtig, ihr Lieben. In Johannes 19, Vers 40 bis 42. Wir müssen die Herzen da ausgesehen haben. Sie nahmen nun den Leib Jesu und wickelten ihn in Leinentücher mit den wohlriechenden Ölen, wie es bei den Juden zu bestatten Sitte ist. Es war aber an dem Ort, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und in den Garten eine neue Gruft, in die noch nie jemand gelegt worden war. Dorthin legten sie Jesus wegen des Rüsttages der Juden, weil die Gruft nahe war. Ach ja, weil die Gruft nahe war. Weißt du, ich habe so ein bisschen den Eindruck, die haben damals auch irgendwie alle Hoffnung begraben mit Jesus. Alles, was sie gedacht haben, was er gemacht hat, ist jetzt tot. Da liegt es gekreuzigt. Weißt du, Gottes Gedanken sind Gedanken der Ewigkeit. Gedanken der Liebe und des Friedens, obwohl es Krieg gibt. Aber es gibt nichts Schöneres, wie im Herzen einen Frieden zu haben, den die ganze Welt nicht umstoßen kann. Ich habe hier geschrieben, das war das Einzige, was sie scheinbar noch für Jesus tun konnten. Ihn ins Grab legen. Dann gingen sie ihre Wege und Petrus ging wieder fischen, was ja sein ursprünglicher Beruf war. Ich habe mal eine Predigt gehört, dass Petrus da völlig aus dem Willen Gottes war, dass er seinen alten Beruf wieder ergriffen hat und nicht im Glauben vorwärts gegangen ist. Weißt du, heute ist es kein Kunststück, zu sagen, du hättest damals anders handeln müssen. Aber die Jünger hatten gerade innerlich alles zerstört bekommen, was sie sich vorgestellt haben. Und dass das Vernünftige, dass Petrus sich nicht ins Eck gesetzt hat und gejammert, sondern wieder arbeiten gegangen ist. Weil da war es, wo Jesus ihm begegnet ist. Und wenn wir weiterlesen, wird man auch feststellen, dass er auch da Jesus begegnet ist. Ihr Lieben, es ist wichtig, dass wir, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht, den Weg einfach weitergehen, bis Gott uns Wegweisung gibt. Und wenn wir keine Kraft haben, lassen wir uns füreinander beten. Weil Gott ist ein Gott, der Gebete erhört. In Johannes 20, Vers 11 bis 18 kommt dann das Absolute. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern da sitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr: Frau, was meinst du? Sie spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, was meinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen, so sag mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesagt hatte. Als erstes ist mir aufgefallen, das ist mir vorher noch gar nicht so aufgefallen, ich habe das x-mal gelesen. Maria kommt ins Grab und sieht zwei Engel stehen. Und so wie es hier steht, ist sie scheinbar nicht umgehauen worden von den Engeln, sondern sie spricht mit ihnen ganz normal. Sie sagten zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Ich weiß nicht, ob sie die Engel nicht als Engel erkannt haben. Aber ich will mal so sagen, der Gedanke der Ewigkeit war im Herzen von Maria noch nicht da. Die Sichtweise, dass es eine Auferstehung geben wird, war für sie noch nicht da. Und ich will dir etwas sagen. Wenn du die Bibel liest, ohne den Auferstandenen in deinem Herzen zu haben, wirst du die Bibel nicht verstehen können. Und das ist grundlegend wichtig. Und dann spricht sie mit dem Gärtner und allein durch dieses Wort Maria. Ich habe mal nachgedacht, wie das so sein kann. Und dann habe ich mal meinen Kindern zugehört, wenn ich dann mal gesagt habe: Rebecca, wusste sie sofort: Ach, das ist Papa. Weißt du, und ich glaube, dass Jesus eine bestimmte Art hatte, seine Jünger anzureden. Und als er dann Maria sagte, wusste sie: Das ist mein Herr. Was muss in ihrem Herzen passiert sein, in diesem Moment, als sie sieht, Jesus ist auferstanden, er ist ja gar nicht tot. Welch gewaltige Offenbarung. Weißt du, und dieser Auferstandene, der will in jedem einzelnen Leben von uns wirklich auch als der Auferstandene sein und regieren, ihr Lieben. Wir kennen die ganze Geschichte, ich möchte das jetzt nicht im Einzelnen durchnehmen, aber hier fangen sie erst an zu verstehen und zu begreifen. Das ist ja mehr als nur die Kreuzigung. Wir werden nachher noch kurz darauf eingehen, dass Jesus sie belehrt hat. Und trotzdem haben sie dann immer noch nicht verstanden nach der Himmelfahrt, dass das Evangelium allen Völkern gilt. Sondern sie haben erstmal nur unter den Juden evangelisiert oder Jesus verkündigt. Apostelgeschichte 15. Da haben sie erst verstanden, das Heil gilt für alle. Weißt du, es ist wichtig. Wir müssen das glauben, was Gott in seinem Wort sagt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Bibeln ich habe, die sind im Moment alle eingepackt, fast alle eingepackt. Aber ich habe viele, weil ich immer wieder die Bibelstellen miteinander vergleiche, damit ich möglichst nah dem Urtext komme und dem Wort so nah wie möglich zu kommen, was Jesus uns vermittelt hat. Maria erzählt das den Jüngern. Und die Jünger, nun ja, eine Frau. Da wollen wir mal selber gucken. Wir kennen ja die Geschichte, wo Petrus und Johannes dann zum Grab gegangen ist. Und sie sind dann alle dem Auferstandenen mehr oder weniger direkt begegnet. Dann fingen sie erst an, wieder Hoffnung zu schöpfen. Aber Jesus musste sie in die richtige Richtung lenken. Und das ist bei uns oftmals sehr wichtig, dass wir auch in die richtige Richtung gelenkt werden müssen. In die Richtung, die Gott mit deinem Leben und mit meinem Leben vorhat. Und nicht in die Richtung, wo wir denken, uns zusammenzureimen oder wie auch immer. Ich habe ja lange Zeit gedacht, ich werde Missionar im Kongo. Und dann habe ich mir eine Glaubensschwester als Freundin ausgesucht, die war Schwesternschülerin, weil ich gedacht habe, naja, wenn sie dann Krankenschwester ist, wird sie die Kranken behandeln und ich predige die an in der Zwischenzeit. Es war aber nicht der Wille Gottes. Und was war das Ergebnis? Es ist in die Brüche gegangen und unser Eins hatte ein Herz, das war sowas von verletzt. Und er hat gesagt, Gott, wie kannst du nur? Du willst doch Gedanken der Liebe und des Friedens. Und als ich dann still geworden bin, habe ich gemerkt, dass Gott ganz andere Gedanken hat. Und ich will euch ein Geheimnis verraten. Ich bin so dankbar, dass ich meine Frau habe. So was Gutes hätte ich nie wieder gefunden. Weißt du, Gott hat Gedanken mit dir und mit mir. Gedanken, die dein Leben ausfüllen mit Freude und Zuversicht. Er hat nie gesagt, dass es keine Probleme geben wird. Er hat nie gesagt, dass du nicht in Stürme gehen musst. Aber weißt du, was er gesagt hat? Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also wenn du im Sturm bist, dann schau mal, wo du Jesus siehst. Du siehst ihn ganz bestimmt oder du spürst ihn. Weil er dich nicht alleine durch den Sturm gehen lässt. Und da gehen also zwei Jünger nach Hause und sind traurig. Wir kennen das alle. Oder die, die ein bisschen Bibel kennen. Und dann gesellt sich da ein Mann zu ihnen. Ich sage es jetzt mal in meinen Worten. Ja, was ist denn mit euch? Warum seid ihr so traurig? Ja, bist du der Einzige, der das nicht mitgekriegt hat, was passiert ist? Und dann fängt er an, ihnen die Zusammenhänge vom Alten Testament zu erklären. Ich weiß nicht, ob das für euch ein Geheimnis ist, aber damals hat es das Neue Testament noch nicht gegeben. Aber er hat ihnen dann die Geheimnisse oder die Verbindungen, die Voraussagung, die prophetischen Voraussagungen von Gott auf Jesus hin erklärt. Und dann lesen wir hier in Lukas 24, 32 bis 35. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf und die, die mit ihnen waren, versammelt. Die sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Die hatten einen gewaltigen Fußweg schon hinter sich, bis sie zu Hause waren. Dann waren sie so in Brand gesetzt, dass sie voller Begeisterung den gleichen Weg wieder zurückgegangen sind. Und hier sehen wir, Moment, in Vers 33, und sie fanden die Elf und die, die mit ihnen waren, versammelt. Das heißt, die haben sich miteinander versammelt, selbst als Jesus noch tot war. Es ist wichtig, ihr Lieben, vergesst das bitte nicht, es ist wichtig, dass wir in die Gemeinschaft der Gläubigen hineinkommen. Dass wir in dieser Gemeinde zusammenstehen. Die Aufgaben, die die Gemeinde erfüllen muss, dass wir sie gemeinsam machen, nicht nur zwei, drei Leute vorne. Und wenn sie dann zusammenbrechen, weil sie zu viel zu tun haben, dann sagt man vielleicht noch, vielleicht haben sie nicht genug gebetet, sondern dass man sagt, komm, ich helfe dir. Es ist unsere Gemeinschaft. Und wenn es unsere Gemeinschaft ist, dann sollten wir uns auch gegenseitig helfen, da wo es geht, für die alltäglichen Dinge. Ich muss gestehen, ich habe lange gebraucht, um zu kapieren, dass ich auch mal das Geschirr abwaschen muss. Zu Hause. Aber so muss jeder verstehen lernen, vor allen Dingen in der Gemeinde, dass wir uns gegenseitig helfen. Gell? Und dann habe ich hier geschrieben, hier sehen wir den Beginn der Belehrung durch Jesus Christus. Und das ist sehr wichtig und das ist auch der Sinn und Zweck mit der Gemeinde. In Lukas 24, 25 bis 28, das ist das, was die Jünger vorher erlebt haben, die Emmaus-Jünger. Und er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen im Herzen, zu träge an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Herr dies leiden und seine Herrlichkeit hineingehen? Und in seine Herrlichkeit hineingehen. Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen allen das, was ihn betraf. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Weißt du, das ist so, wenn wir anfangen, die Zusammenhänge zu sehen. Und wenn dann jemand kommt, der vom Geist Gottes geleitet predigt, dann kann man sagen, brannte nicht unser Herz? Sind wir nicht irgendwie heute Gott begegnet? Weißt du, das ist wichtig. Aber es nützt gar nichts, wenn von vorne her über die Bibel gepredigt wird und du zu Hause nicht persönlich in der Bibel nachliest. Es ist wichtig, dass du dein eigenes Bibelstudium hast. Ich habe hier geschrieben, die Jünger merkten hier, dass es um mehr geht als nur dem Leben hier auf der Erde. Es geht um viel, viel mehr. Sie stellten aber auch fest, dass ihr Herz brannte, als Jesus ihnen alles erklärte. So brauchen auch wir Belehrung durch den Heiligen Geist in der Gemeinde und durch die geistlichen Leiter einer Gemeinde. Das Ganze gegründet auf die Bibel. Und dann sehen wir, dass die Jünger Angst vor draußen hatten. Sie haben sich eingeschlossen in ihren Raum. Und in Johannes 20, 19, 20 steht, als es nun Abend war in jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Ich stelle mir das so vor, man schließt die Tür ab, damit ja kein Schriftgelehrte oder Pharisäer seinen Soldaten schicken kann. Und dann steht Jesus mitten unter ihnen. Welch Offenbarung muss das sein? Dass Jesus mitten unter ihnen steht. Und er sagt nicht, was habt ihr denn für ein Zeug geglaubt? Wie konntet ihr nur und was weiß ich? Sondern er sagt hier als Erstes, Friede euch. Ihr Lieben, der Friede Gottes ist höher als alle menschliche Vernunft. Es ist wichtig, dass wir diesen Frieden vom lebendigen Gott haben. Es geht aber nur, wenn wir eine Beziehung mit dem lebendigen Gott haben. Wenn wir auch die Gemeinschaft nicht meiden, sondern dass wir die Gemeinschaft wirklich auch suchen. Und es ist wichtig, dass wir uns, wenn wir uns bekehren, nicht zu einer Kirche bekehren, sondern als Erstes zu Jesus Christus. Und dann die Gemeinschaft der Heiligen suchen, die bibeltreu sind und zu ihnen gehen. Und nicht von einer Kirche zur anderen. Wenn du die Leute mal genau anguckst, wenn sie irgendwo leicht kritisiert werden, dann führt sie der Herr in eine andere Gemeinde, sagen sie. Und dann geht es dort wieder und so weiter. Weißt du, ein Stein oder ein Messer, wie heißt das, Juli, wetzt das andere? Ja. In der Gemeinde können wir uns auch ganz schön wetzen, wie sagt man so schön, gell? Ich habe lange Zeit gedacht, ich sei ein fertiger Edelstein. Und dann habe ich festgestellt, aber der Edelstein hat noch ganz schön viele Ecken. Und die müssen in der Gemeinde abgeschliffen werden. Und wenn meine Geschwister damals nicht so eine Liebe zu mir gehabt hätten, ich weiß nicht, ob ich heute hier stehen würde. Dann, Jesus öffnete den Jüngern das Verständnis. Und da möchte ich wirklich etwas Grundsätzliches sagen, was ich am Anfang auch gesagt habe. Es ist wichtig, dass wir die Bibel durch den Heiligen Geist lesen. Das heißt, wenn wir in der Bibelstelle nicht verstehen, dass wir Gott bitten, Herr, öffne du mir das Verständnis. Wenn wir es trotzdem nicht verstehen, dann geh mal zu denen in der Gemeinde, die schon länger gläubig sind oder Ältesten und fragen sie oder im Hauskreis. Dass wir nicht den Weg alleine gehen. Ich habe in so manchen seelsorgerlichen Gesprächen haben mir Leute gesagt, weißt du, Gott hat mich zu einem besonderen Propheten berufen. Aber er hat zu mir gesagt, ich soll es niemandem sagen, bis es offenbar wird. Das ist eine gefährliche Sache. Weil die Bibel hat ein Prinzip. Wenn jemand berufen ist oder von Gott einen Auftrag kriegt, durch zwei oder drei Zeugen, ihr Lieben. Wenn Gott dich beruft, dann brauchst du zwei oder drei geistliche Zeugen, die das bezeugen können. Und Gott wird es führen, wenn das echt ist. Aber in dem Moment, wo du denkst, ich sage das niemandem, bis offenbart wird, fängt an, der geistliche Stolz schon Wohnung zu machen in dir. Und das ist dann schwierig, sich dann auch noch was sagen zu lassen. Aber weißt du, wenn dein Herz wirklich offen ist zu Gott, dann wirst du auch durch diese Dinge hindurchkommen und dich korrigieren lassen. Ich habe noch geschrieben, die Gemeinschaft unter den Gläubigen in der Gemeinde ist uns verordnet. In der Gemeinde können wir wachsen, uns geborgen fühlen und auch weitergeführt werden, genauso wie auch korrigiert werden. Nur nebenbei bemerkt, ihr kennt ja, oder die meisten von euch kennen das Neue Testament. Die meisten Briefe sind entweder an die Gemeinde geschrieben oder an die Leiter der Gemeinde, wie sie am besten die Gemeinde leiten. Da ging es nicht um irgendwelche kleinen Kreise, sondern da ging es um die Gemeinde, auch wie man die Ältesten einsetzt, welche Voraussetzungen und so weiter und so weiter. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns auch da nicht vom Freidenken zu sehr beeinflussen lassen. Denn der Teufel hat nichts lieber als Christen, die aus der Gemeinschaft alleine irgendwo gehen. Meine Frau hat mal, war das eine Vision damals, oder ein Traum. Sie hat so ein Tal gesehen, wo Gläubige durchgingen, eine ganze Schar. Und über den Gläubigen schwebten so, ich sag mal, Raubvögel. Und sie guckten immer. Und dann sahen sie, wie einzelne von diesen Gläubigen weggingen. Und je weiter die weggingen, umso tiefer flogen die Vögel. Und als sie dann ganz allein waren, haben sie versucht, sie zu fressen. Weißt du, die Kommunisten, ich war ja auch mal eine Zeit lang, wie sagt man so bei den Kommunisten, da Rudi Dutschke damals in der Krugerhalle in Essen, da war ich auch dabei. Und die haben immer gesagt, ein Finger ist schwach, eine Faust ist stark. Und ich sag dir was, ein einzelner Gläubiger, der mag eine gewisse Kraft haben, aber jeder Gläubige braucht die Geborgenheit der Gemeinschaft. Die Geborgenheit der Heiligen. Dazu hat Gott uns zusammengesetzt. Damit wir uns auch zur einheitlichen Lehre und Liebe fortentwickeln, ist auch Schutz für den Einzelnen. Und dann tritt Jesus mitten unter die Jünger in Lukas 24 von Vers 44 an. Er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und in den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen den Sinn dafür, die Schriften zu verstehen und sprach zu ihnen, so steht geschrieben und so musste Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünde gepredigt werden. Alle Nationen, anfangen von Jerusalem, und ihr seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Das heißt, Jesus hat ihnen das Verständnis geöffnet, hat sie angehaucht mit dem Heiligen Geist und hat gesagt, nehmt hin, Heiligen Geist. Und ich denke, es ist für uns wichtig. Interessant ist, er ist zu den Gläubigen gegangen, die versammelt waren. Und es ist wichtig für uns, dass wir in der Gemeinschaft, auch wenn wir neue Erkenntnisse haben, dass wir zu irgendjemand bewerten gehen, mit ihm darüber diskutieren, um zu sehen, ob das wirklich eine neue Erkenntnis ist, die Gott gegeben hat, oder ob ich vielleicht ein bisschen krumm liege. Gott hat uns hier auf der Erde nicht alleine gelassen. Er ist hier in jedem Einzelnen und er hat uns die Gemeinschaft der Heiligen gegeben, ihr Lieben. Das ist ein persönlicher Schutz, auch eine Quelle der Kraft. Schon alleine, wenn man morgens hier reinkommt und die Leute begrüßt. Auch wenn draußen schlimmste Regenwetter ist, da drin geht die Sonne auf. Weil man freut sich, dass man jeden Einzelnen sieht. Man begegnet sich von Herz zu Herz. Weißt du, das ist die Gemeinschaft der Heiligen. Deswegen hat Gott uns auch zusammengesetzt. Ich habe hier geschrieben, Jesus hat uns in die Welt gesandt. Er beginnt aber mit, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er hat uns damals ausgesandt, in 14 Tagen werde ich da ein bisschen näher drauf eingehen, da haben wir Pfingsten, aber er hat uns ausgesandt. Er hat nicht gesagt, jeder von euch wird Missionar, sondern geht hinaus in alle Welt. Da, wo wir hinkommen, da sollen wir für uns leben. Für uns, für Gott. Und wir merken nicht, wie die Welt das sieht. Wir haben jetzt, meine Frau und ich, haben 33 Jahre in Heidelberg im Hochhaus gelebt. Und als dann feststand, dass wir wegzogen, wir waren sowas von überrascht, wie die Leute uns gesehen haben. Wir waren regelrecht manchmal richtig platt. Schon Jahre vorher, da ging es darum, dass Mädchen von irgendeinem Ehepaar zu uns in die Kinderstunde kommen sollten. Und dann hat ein Vater gesagt, ich habe die Familie beobachtet, die ist in Ordnung, da könnt ihr hingehen. Weißt du, die Welt sieht uns. Die Welt sieht uns mit unseren Fehlern. Kriegen wir fertig, auch mal, wenn wir verkehrt sind, um Vergebung zu bitten, um Entschuldigung zu bitten. Aber die Welt sieht uns, vor allen Dingen sieht die Welt Jesus in dir und mir. Und wenn du sagst, das geht gar nicht, sage ich, da siehst du was verkehrt. Du kannst es nicht verhindern, dass die Welt Jesus in deinem Leben sieht. Aber wichtig ist, was wollen wir? Wollen wir Jesus so nachfolgen, wie er es in seinem Wort sagt? Wollen wir von seinem Feuer wirklich entbrannt werden? Oder wollen wir unsere Ruhe haben? Okay, Jesus hat mir jetzt ein neues Herz gegeben, jetzt habe ich ein neues Leben, jetzt kann ich anfangen zu leben. Du, das Leben wird erst richtig lebenswert, wenn du es mit Jesus zusammenlebst. Und ich bin mir heute Morgen sicher, dass die, die hier sind, und auch wenn jemand mal die Kassette hört oder die Predigt im Internet, dass Gott jeden Einzelnen von uns sieht und uns meint. Und dass er jeden Einzelnen von uns anrühren will, damit wir Kraft haben und Zuversicht und Freudigkeit, vorwärts zu gehen. Auch wenn es keinen Weg gibt, in meinem Leben gab es so manche Situationen, wo es keinen Weg gab. Aber Gott hat Wege gemacht, wo ich gesagt habe, Herr, das konntest nur du machen. Ich bin am Ende der Predigt. Jetzt stellt sich die Frage, was willst du? Möchtest du das Feuer des Herrn in deinem Leben ganz neu haben? Aber nicht, indem du sagst, Herr, wenn ich Feuer von dir habe, dann so und so und so, sondern so, wie Gott will. Möchtest du verstärkt mit ihm durchs Leben gehen? Dann sag es ihm heute, er wird es machen. Und da, wo du vielleicht die Beziehung mit Jesus schleifen gelassen hast, da kannst du sie erneuern. Und ich möchte noch zum Schluss eines sagen. Wenn du innerlich noch nicht bei der Gemeinde bist, aber Gott hat dir gezeigt, dass du hierher kommen sollst, dann mach es fest und sag, Herr, ich möchte das. Er zwingt dich nicht. Keiner von uns zwingt dich. Aber du wirst sehen, dass das Beste ist, das zu tun, was Gott als nächstes zeigt, weil wir dann von seinem Frieden erfüllt sind und erleben dürfen, wie er mit seiner Feuer, mit seiner Kraft mit uns durchs Leben geht. Lasst uns bitte aufstehen. Ich möchte gerne beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für das Wort heute Morgen, Herr. Ich danke dir für das, was du aufgezeigt hast, Herr. Aber ich bitte dich, dass du jedes Einzelne heute Morgen im Herzen anrührst. Heiliger Geist, geh durch dir rein. Verrühre du sie, Herr. Während wir die Augen geschlossen haben, möchte ich einfach fragen, ist jemand da, der sagt, du, ich möchte meine Beziehung mit Jesus erneuern. Oder ich möchte gerne dieses Feuer haben. Ich möchte gehorsamer dem Wort Gottes gegenüberstehen, dann heb deine Hand, dass ich für dich beten kann. Weil Gott sieht dein Herz. Und du wirst feststellen, wenn du mit ihm weitergehst, dann wirst du spüren, dass es Herrlichkeit ist, mit ihm zu gehen. Heiliger Geist, du siehst die Hände, die sich gestreckt haben. Durchströme du jedes Einzelne, berühre du jedes einzelne Herz, Herr. Und du weißt, was jeder Einzelne braucht. Oh, lass Ströme lebendigen Wassers fließen heute Morgen in jedes Leben hinein. Lass sie einfach spüren, dass du bei ihnen bist und mit ihnen bist. Heiliger Geist, und ich bitte dich um dein himmlisches Feuer in jedem einzelnen Leben. Oh, lass es so brennen, wie du es gebrannt haben willst, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Und ich weiß, wir werden die Herrlichkeit des lebendigen Gottes sehen, wenn wir dir gehorsam in unserer Schwachheit, aber in deiner Stärke nachfolgen. Im Namen Jesu. Amen.